Okay, ich weiß, dass ich zu diesem Thema oder zu dieser Stelle schon in dem vergangenen Jahr einmal gesprochen habe. Und es ist sehr ungewöhnlich, dass ich die Stelle nicht abgewählt habe, dass ich dabei geblieben bin. Und zwar geht es heute Abend in dem vierten Kapitel in dem Markus-Evangelium um das Gleichnis des Sämanns. Ich habe mir überlegt, ob ich dann gleich 20 Verse überspringe. Das wären viele. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich das betrachtet habe, war es aus dem Matthäus-Evangelium. Dann habe ich gedacht, nee, dann graben wir ein bisschen tiefer und sehen wir, was es hier geben könnte, weshalb es sich lohnt, es ein weiteres Mal zu betrachten. Von allen Gleichnissen im Neuen Testament ist das Gleichnis des Sämanns unter den bekanntesten. Das kommt in allen drei Synoptischen vor. Aber wir sind in einer Serie in dem Markus-Evangelium, also sind wir in Kapitel 4 angekommen. Von allen Kapiteln im Buch Jesaja, und für die Christen würde Jesaja 53 auf jeden Fall sehr bekannt sein. Ansonsten aber, würde ich sagen, ist es das sechste Kapitel, was wir sehr gut kennen. Im Todesjahr des Königs Usias sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel und so weiter. Heilig, heilig, heilig. Mit diesen beiden Stellen wollen wir uns heute Abend befassen. Das Wort Gleichnis enthält in der deutschen Sprache gleich. Wir vergleichen zwei Dinge. Wir nehmen sie und legen sie nebeneinander und erkennen dadurch, dass sie nebeneinander sind, wo sie sich überschneiden, wo es Ähnlichkeiten zwischen den beiden erkennbar sind. Das eine hat mit dem anderen Ähnlichkeiten und umgekehrt auch. Wir sagen auf Deutsch im übertragenen Sinn. Wir übertragen Elemente aus diesem auf das andere. Ich möchte euch auch ein paar Worte von einem anderen Autor, also von einem Autor, vorlesen. Definition eines Gleichnisses. Von einem oder von zwei, der eine hieß Köstenberger und der andere Patterson. Das Buch, aus dem ich das genommen habe, ist im Englischen. Das war ein Wälzer, den ich lesen musste für einen Kurs, den ich zum Hermeneutik belegt habe. Definition des Gleichnisses. Ein Gleichnis ist eine kurze Erzählung, die von den Zuhörern eine Antwort verlangt. Was die Gattung betrifft, so sind Gleichnisse lebensnahe oder realistische Geschichten. Sie unterscheiden sich von historischen Erzählungen dadurch, dass sie keine wahren Geschichten sind, obwohl sie wahrheitsgetreu erzählt werden. Gleichnisse sind keine historischen Erzählungen. Deshalb unterscheiden wir zwischen den Gleichnissen und der Begebenheit in Lukas 16, wo ein Name vorkommt, Lazarus. Das ist ja kein Gleichnis von Hades und von dem Reichen, der ins Verderben ging. Gleichzeitig enthalten Gleichnisse keine fantasievollen Elemente wie Fabeln oder Legenden oder mythischen Geschichten. Da es sich nicht um historische Erzählungen handelt, werden die Figuren und die Geschichte zu dem Zweck geschaffen oder erfunden. Nun lasst es euch nicht stören, wenn der Herr Jesus Christus von einem, der unterwegs war von Jericho nach Jerusalem, dann muss das nicht unbedingt wirklich eine Person sein und diese, die vorbeikamen und der ihn beherbergt und so weiter. Nun, manche werden vielleicht dann sofort denken, dass ich liberal bin. Bin ich nicht. Es handelt sich um ein Gleichnis. Und obwohl die Namen Jericho und Jerusalem echte Namen sind, die Hauptdarsteller quasi in dieser Geschichte haben keine Namen oder zumindest werden nicht genannt. Es könnte geschehen sein, aber es muss es nicht. Der Zweck der Gleichnisse, Gleichnisse dienen einem didaktischen Zweck. Sie sollen einem bestimmten Publikum eine bestimmte geistliche oder moralische Lektion vermitteln. In diesem Sinne sind sie den Fabeln ähnlich, aber die Charakteren sind realistisch. In Fabeln könnte das ein Drache sein oder irgendeine Gestalt, den es nicht gibt. Aber in diesen Gleichnissen kommt so etwas nie vor. Alles ist realistisch. Die Art und Weise, wie sie die Lektion vermitteln, ist jedoch anders. Jesus selbst äußerte sich zum Zweck seiner Gleichnisse in Markus 4, dem Gleichnis von Sämann, parallel zu Matthäus 13 und Lukas 8. Auf die Frage der Jünger, warum er Gleichnisse verwendet, antwortet Jesus mit den Worten aus Jesaja 6, 9 und 10. Damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Dies lehrt, dass sie von denen nicht verstanden werden konnten, und das sehen wir später in der Bibel. Sie konnten nicht glauben. Und wer konnte das nicht? Die seinen messianischen Anspruch und seine Verkündigung des Reiches Gottes ablehnten. Jesus hat es ihnen nicht leicht gemacht, weil sie das klare Licht, das er ihnen gegeben hatte, von ihnen verworfen wurde. Und er sagte, wenn ihr die klare Lehre nicht annehmt, dann mache ich es euch nicht einfacher, sondern sogar schwerer. Die Leute, die gläubig wurden, haben es begriffen, mit Erklärung, aber die Leute, die nicht gläubig waren. Und merkt bitte, was hatten wir in der vorigen Woche? Am Ende der Bibellektion war die Rede, übrigens habe ich vielleicht 3 Exemplare dabei, was ist die unverzeihliche Sünde? Das war die Frage am Ende der Bibellektion letztes Mal. Und die andere, was ist die Lästerung gegen den Heiligen Geist? Wer sich dafür interessiert, dem kann ich diese Artikel geben, die ich dafür ausgesucht habe. Aber diese Menschen haben sogar das Wirken Gottes dem Teufel zugeschrieben. Und Jesus wollte sie nicht dafür belohnen. Er sagte, sie hätten eine ewige Sünde begangen. Was ist ein Gleichnis? Es ist eine ausgedehnte Metapher, ein sprachlicher Ausdruck, bei dem ein Wort oder Wortgruppe, eine Geschichte aus seinem Bedeutungszusammenhang, in einen anderen übertragen und als Bild verwendet wird. Zum Beispiel nehmen wir den Sämann und Saat und Bodenbeschaffenheiten. Und dies wird auf das Herzen der Menschen übertragen. Was ist nicht ein Gleichnis? Eine wahre Begebenheit wäre kein Gleichnis. Das heißt nicht, dass eine wahre Begebenheit keine geistliche Bedeutung hat. Wenn jemand von einer wahren Begebenheit redet, kann es natürlich eine Moral geben, eine Pointe, eine Lektion. Aber das wäre dann nicht ein Gleichnis. Und bevor wir dann weitergehen, wie sollen wir Gleichnisse auslegen? Ich möchte euch ein paar Zeilen lesen. In den ersten 500 oder 400 Jahren nach Christus wurden die Gleichnisse meistens als Allegorien ausgelegt. Sehr vergeistlicht, könnte man fast sagen. Und ich gebe euch ein Beispiel. Ich glaube, das ist von Origenes oder Origenes von Alexandria. Er lebte 185 bis 254 nach Christus. Nun, in Bezug auf den Samariter. Ein Mann war auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho. Wer war der Mann? Sagte er, Adam. Jerusalem bedeutet die himmlische Stadt des Friedens, aus der Adam gefallen ist. Aus Paradies. Jericho soll der Mond sein als Zeichen für Adams Sterblichkeit. Nun, wenn das sich wirklich komisch anhört, Ja, es hört sich mir auch komisch an. Die Räuber waren der Teufel und seine Engel. Sie beraubten ihn, das heißt, sie haben ihm seine Unsterblichkeit genommen. Sie schlugen ihn, indem sie ihn zur Sünde überredeten und ließen ihn halbtot zurück. Als Mensch lebte er, aber geistlich ist er gestorben. Darum ist er nur halbtot. Er lebte, aber war geistlich tot. Seht ihr, sie lesen geistliche Bedeutungen hier hinein oder legen sie hinein. Der Priester und der Levit waren das Priestertum und das Amt des Alten Testaments. Der Samariter soll Wächter bedeuten. Das Wort Samariter, sagte man, würde Wächter bedeuten. Also ist es Christus selbst. Er verband seine Wunden, also das Binden der Sündenfesseln. Öl heißt Trost oder gute Hoffnung. Wein, eine Ermahnung zur Arbeit mit eifrigem Geist. Ein Esel oder Biest, das Fleisch der Menschwerdung Christi. Gasthaus war die Kirche. Der nächste Tag war nach der Auferstehung. Zwei Silbermünzen verhießen oder waren Verheißungen für dieses und das kommende Leben und das und der Gastwirt war Paulus. Seht ihr, also man konnte allen diesen Begriffen eine geistliche Bedeutung beimessen, aber es gab ja keine festen Beweise. Das war die Meinung eines Predigers und ein anderer konnte sagen, das hat eine andere Bedeutung und es war seine Meinung gegen seine Meinung. Und das wurde nicht besser. Und auch wenn Luther und Calvin gegen diese Methodik waren, haben sie sie selber angewandt. Also ich würde erstens sagen, die Gleichnisse, wie sie in dem Neuen Testament vorkommen, wurden von Jesus so gesagt. Es gibt Menschen, die das abstreiten und sagen, wir müssen irgendwie suchen nach dem Kern. Vielleicht können wir irgendwie feststellen, was Jesus wirklich gesagt hat. Was hier steht, ist das, was er gesagt hat. Und jetzt suchen wir die Pointe. Auf jeden Fall gibt es eine in jedem Gleichnis. Es kann ja auch andere Lektionen geben, dass religiöse Menschen nicht bereit sind, ihre Feinde wie Nächsten zu behandeln und so weiter. Das gibt es auch. Aber wer ist mein Nächster? Wir forcieren nicht jeden Detail, dass er eine theologische Bedeutung hat. Das kann dann wirklich ins Abstruse gehen. Aber was ist die Lehre, die Jesus mittels dieses Gleichnisses vermitteln wollte? Und wir haben es nicht einmal gelesen. Aber ihr kennt das gut. Mit Gottes Wort wird verschiedentlich umgegangen. Menschen reagieren unterschiedlich auf das Wort Gottes. Und ihr Ende, ihr Schicksal hängt damit zusammen, wie sie mit Gottes Wort umgehen. Jesus hatte das, was wir in Kapitel 3 erfahren haben, an einem und demselben Tag erfahren, wie er diese Gleichnisse erzählt hat, oder dieses. In Matthäus lesen wir davon, am selben Tag. Es war ein langer Tag in Kapernaum und die Leute waren bestimmt interessiert zu wissen, warum reagieren Menschen so unterschiedlich. Wisst ihr, wie das ist? Manche würden sagen, die Lehre ist doch so klar, wie könnte man doch dies übersehen? Wie kann ein Mensch nicht glauben? Jesus wollte ihnen eine Antwort geben, wie das möglich sein würde, und erklärte, dass sobald das Wort Gottes gesät wird, dass es einen geistlichen Kampf gibt. Also fangen wir an, nach einigen Minuten schon, aber wir haben die Situation, den Hintergrund. Wiederum fing er an, am See zu lehren. Und es versammelten sich eine große Volksmenge bei ihm, sodass er in das Schiff stieg. Dieses Mal, es ist ein anderes Wort, dieses Boot ist größer, es ist nicht sein kleines Boot, das vorher erwähnt wurde. Und er setzte sich und die Leute hörten. Und wie unser Bruder uns auch gesagt hat vor einigen Wochen, das war akustisch wirklich vorteilhaft. Wenn eine leichte Brise von dem Wasser hin zum Land weht und jemand in einem Boot sitzt und die Leute sozusagen auf den Rängen sitzen, können sehr, sehr viele Menschen hören. Wir wissen nicht, wie laut Jesus gesprochen hat, aber das war eine sehr günstige Gelegenheit, dass sehr viele Menschen ihn hörten. Es war eine große Menge, vielleicht sogar die größte, die er je hatte. Er war sozusagen an dem Gipfel seiner Popularität mit denen, die ihn mochten. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Lehre: Hört zu. Und dann am Ende dieser Verse, und ich werde die aufdecken, sieht man: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Was heißen sie? Bücherstützen? Stützen? Diese Holzklötze oder Steine oder was auch immer man hat. Es ist das, was wir hier haben. In Vers 3 und Vers 9. Hört zu. Und alle drei Synoptischen, das sind Matthäus, Markus und Lukas, die ähnlichen Evangelien. Johannes tanzt ein bisschen aus der Reihe. Er widerspricht den anderen nicht, aber diese drei, die miteinander so viel ähnlich haben oder gemeinsam haben, die haben immer an derselben Stelle den Schluss: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es ging darum, dass Menschen hören sollen. Aber wir werden dann am Ende sehen, und ich könnte das jetzt aufdecken, Moment kurz. Ich glaube, ich mache das jetzt. Dann seht ihr das. Okay, hier haben wir eine andere Folie. Merkt in der roten Schrift, wenn sie es gehört haben. Und in Vers 16, wenn sie es hören. Vers 18, die das Wort hören. Und Vers 20, die das Wort hören. Alle vier Arten von Menschen hören das Wort akustisch. Es gibt Menschen in der Welt, die nie die Gelegenheit dazu bekommen. Aber diese Menschen bekommen dazu die Gelegenheit, aber ihre Reaktion darauf ist sehr unterschiedlich. Und wie ihr hier seht, Satan nimmt das Wort weg in dem ersten Fall. Sogleich, Markus liebt das Wort. Auch in Vers 16, sogleich mit Freuden wird das Wort aufgenommen, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Das bedeutet nur auf kurze, begrenzte Zeit. In Vers 18, diese Dinge, diese Umstände ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und in Vers 20 aber wird das Wort aufgenommen und trägt oder bringt Frucht. Der Sämann sät das Wort und er geht mit Absicht fort, um dies zu tun. Er geht hinaus. Das ist absichtlich. Und wenn er dann die Saat rausstreut, ist das auch absichtlich. Was er aber nicht mit Absicht tut, ist absichtlich die Saat auf den schlechten Boden werfen. Aber er möchte keinen guten Boden übersehen. Also schmeißt er die Saat einfach raus, denn wenn er zu vorsichtig wäre, würde die Saat nicht auf guten Boden fallen. Ja, und wenn wir mit Absicht hinausgehen und anderen von dem Herrn erzählen und von der guten Nachricht, dann können wir aber ihr Herz nicht erkennen. Wenn ein Mensch grinst und lacht ein bisschen und du denkst, er würde das ablehnen, und das war die Situation, als ich mit Kai, unserem Bruder Kai, gesprochen habe, ich habe das missdeutet. Ich habe gedacht, er lacht über mich und was ich nicht wissen konnte, ist, er war interessiert. Und ich habe das total falsch eingeschätzt. 1. Samuel 16, 7 sagt: dass der Herr sieht das Herz an. Und die Menschen sehen auf das Äußere. Aber der Herr sieht das Herz an und er weiß, dass manches, was sich nicht vielversprechend ansieht oder aussieht, wird doch fruchtbar sein. Ihr wisst wahrscheinlich, dass die Leute, als sie durch die Felder gingen, und der Herr Jesus Christus tat das mit den Pharisäern und Schriftgelehrten und mit seinen Jüngern, sie haben dann manche Erde platt oder, ja, was sagt man, niedertrampelt oder zertrampelt, fest getrampelt. Man hat natürlich immer dieselben Wege genommen. Man wollte nicht das ganze Feld irgendwie hart machen. Ich war in der Schweiz und dachte, ich würde eine Abkürzung nehmen und ging dann quer über ein Feld. Und da kamen die freundlichen Leute von Haus Bellevue und haben mir gesagt, das macht man hier nicht. Bitte bleibt auf den Wegen. Wir wollen ja nicht, dass die Menschen einfach über die Wiese gehen. Ja, Land ist kostbar. Wege sind Wege. Wege sind für Fußverkehr. Aber es gab diese Wege und sie waren nicht fruchtbar. Dann gab es die andere Art und das war nicht, dass da viele Steine wären. Wir schauen aufs Feld und sehen immer wieder diese Findlinge und diese anderen Steine, die es gibt. Manche größer, manche kleiner. Und man geht, ich weiß, dass als Dustin und Devon für Kai gearbeitet haben, es ihre Aufgabe war, auf die Felder zu gehen und die Steine rauszutragen aus dem Feld. Und aber das war nicht die Situation hier, sondern es war eine dünne Schicht Erde. Man konnte nicht immer erkennen, dass die Erde, die vielversprechend aussah, oben eine Schicht, eine harte Lehmschicht, Sandsteinschicht unter der guten Erde hatten. Und die Erde war warm, die wenig Feuchtigkeit, die es gegeben hat, war in der obersten Schicht. Die Saat ging dann schnell auf, weil es warm war. Aber dann gab es die Möglichkeit nicht, dass die Wurzel tief hineingingen und sie verdorrten. Und dann gab es, wo das Gestrüpp zurückgeschnitten wurde und sogar verbrannt. Man hat die Büsche und Sträucher und so weiter zurückgeschnitten, verbrannt und dann war die Erde eben. Und dann hat man gesät, aber die Wurzeln waren immer noch in der Erde. Da hatte das Unkraut einen Vorsprung. Die hatten schon Wurzeln und es hat nicht lang gedauert. Und ehe man es wusste, gab es keinen Raum für die gute Pflanzen. Aber am Ende gab es doch welche, die sehr fruchtbar waren. Übrigens, der Nordwesten von dem See Genezareth, das war eine sehr fruchtbare Region. Flavius Josephus oder Josephus, ich weiß nicht, wie man das sagt, ein Historiker zu der Zeit, sagte mit Begeisterung, dass die Felder in dem Nordwestengebiet unweit von dem See Genezareth, also direkt da, wo Jesus auch gesprochen hat, die Ambition oder der Ehrgeiz der Natur war. Die Arbeit war also nicht umsonst. Die Fruchtbarkeit des einen Bodens hat die Enttäuschung der anderen Sorten ausgeglichen. Nun, ich habe mit euch darüber gesprochen, dass Jesus eine Methodik ausgesucht hat, die nicht gleich verständlich war. Das war mit Absicht. Das war einerseits ein Segen, wenn die Leute die Geschichten gekannt haben, waren diese Geschichten von Segen. Aber es war auch gleichzeitig ein Gericht für die Leute, die sein Wort abgelehnt hatten und denen er seine Erklärungen nicht preisgab. Nun, man konnte ihn nicht sofort fragen. Es waren sehr viele Menschen. Später, wo sie dann die Gelegenheit hatten, fragten sie ihn, Die, welche um ihn waren. Übrigens, wenn man in Kapitel 3, 21 zurückschaut, waren das die Menschen, die sagten erst von Sinnen und sie haben versucht, ihn davon abzubringen. Dieselbe Ausdrucksweise, die, welche um ihn waren. Also die meinten es gut. Letztes Mal habe ich gesagt, sie meinten es gut mit ihm. Und auch welche von dieser Gruppe, die ihn zwar von seiner Arbeit abbringen wollten, aber sie meinten es nicht böse, sie waren in seiner Nähe und dann natürlich auch seine Jünger haben ihn gefragt, was dieses Gleichnis zu bedeuten hätte. Und was machte der Herr? Hier sehen wir das in den Versen 12 und so weiter. Ich habe das vorhin gelesen. Er zitierte aus Jesaja 6. Ich möchte euch bitten, würdet ihr Jesaja 6 aufschlagen? Und Jesaja spricht zu einem Volk, das bald darauf in die Gefangenschaft, die babylonische Gefangenschaft gehen wird. Sie haben das Wort Gottes abgelehnt. Sie haben Gott nicht gehorcht. Sie liefen nicht nach seinen Geboten. Das war ähnlich wie die Situation der Leute in Jesu Zeit, die ihn zwar gehört hatten, aber sich nicht daran gehalten haben. Hier haben wir einen Prophet im Alten Testament und er war schon ein Prophet, einige Jahre schon. Denn in dem Jahr, wo Ussia gestorben war, Jesaja war schon ein Prophet, bevor er gestorben ist, aber in dem Todesjahr des Königs Ussia sah ich den Herrn und er hat diese Vision und der Herr sagte, wer wird für uns gehen? Und Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Er war bereit, sich voll und ganz in den Dienst Gottes zu geben, obwohl er das schon gewesen war. Aber Herr, ich stehe dir zur Verfügung. Vielleicht hat er gedacht, bisher war mein Dienst nicht fruchtbar. Bisher war ich wirklich ein Flop. Aber jetzt gibt mir der Herr die Gelegenheit, ein erfolgreicher Prophet zu sein. Nein, ich meine ja, aber nicht so, wie Jesaja es sich vorgestellt hatte. Fangen wir bei Vers 8 an. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh und sprich zu diesem Volk. Was soll er dem Volk sagen? Hört immer fort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Das ist das, was er dem Volk sagen soll. Hört und hört und hört und versteht einfach weiter nicht. Seht und seht und seht weiterhin, aber erkennt nach wie vor nicht. Das ist seine Botschaft. Dann sagte der Herr dem Jesaja, was er damit tun würde. Was würde er damit erreichen? Mache das Herz dieses Volks unempfänglich. Je mehr du sprichst, desto weniger empfänglich sind sie. Mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Dein Dienst, mein Auftrag für dich, ist, dass diese Menschen, obwohl sie das Wort Gottes hören, eine größere Verdammnis bekommen. Ein größeres Gericht. Das ist sehr, sehr schwer, nicht wahr? Wir würden denken, das kann ja doch nicht Gottes Absicht sein. Aber so steht es hier. Übrigens, von allen Versen in dem Buch Jesaja, die in dem Neuen Testament zitiert werden, ist dies die Stelle. Die Verse 9 und 10 sind die Verse, die am öftesten im Neuen Testament zitiert werden. Nicht Jesaja 53, nicht Jesaja 1, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, werden sie weiß sein wie Schnee und so weiter. Nein, diese Stelle. Und dem nehmen wir uns ein bisschen Zeit, um das zu sehen. Markus 4 haben wir, Matthäus 13 ist eine Parallelstelle, die brauchen wir nicht noch einmal anzuschauen. Hier heißt es, du brauchst quasi einen Schlüssel, um die Geschichte zu verstehen. Und der Schlüssel zum Verständnis, warum ich so etwas sage, ist Jesaja 6, 9 und 10. Und dann in Johannes 12 ging es ja nicht um die Worte Jesu, sondern um die Werke Jesu. Und du würdest denken, wenn Gott oder wenn Jesus Wunder tut, werden die Leute begreifen, wer er ist. Aber in Johannes 12, in den Versen 38 und folgend, heißt es, dies ist das, was Gott damit bezweckt. Und dann wird aus Jesaja 6, Vers 10 zitiert. Und es heißt in Vers 39, sie konnten nicht glauben, oder 37, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er gesprochen hat. Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Das ist ein Zitat von Jesaja 53, 1. Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen und jetzt wird aus Jesaja 6 zitiert. Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah. Wessen? Des Herrn. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Johannes erklärt hier, dass Jesaja die Herrlichkeit Jesu gesehen hatte und von ihm redete. Und doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Nun, was Gott begonnen hatte in den Tagen Jesajas, wurde fortgesetzt bis in die Zeit von Jesus. Der auf dem Thron ist Adonai und Jahwe. Das kann man auch unter Beweis stellen. Moment, in Jesaja 6, Vers 1 ist es Adonai, Herr mit ERR klein. In Jesaja 6, 3 ist es Jahwe, Herr mit allen großen Buchstaben. In Vers 6, Vers 5 ist es Jahwe der Heerscharen oder Herr der Heerscharen. Das ist auch wiederum alles groß geschrieben, Herr der Heerscharen. Und in Versen 8 und 11 ist es wieder Adonai. Johannes erklärt, er sah seine Herrlichkeit, Jesu Herrlichkeit, damals als Jesaja den auf dem Thron gesehen hat, hat er Jesus gesehen. Und Jesaja hatte einen Dienst der Verhärtung und das erstreckte sich bis in die Zeit Jesu hinein. Es war der Zweck, damit, nicht ein Resultat so das, sondern damit sie nicht glaubten. Diese Menschen, ich möchte noch einmal klarstellen, das war nicht der Fall in allen Zeiten in der Geschichte Israels. Aber am Ende von der Geschichte Israels waren die Leute so verstockt und so sündig, dass Gott sie hingegeben hat und er ließ sie dann in die Gefangenschaft schicken und dieses Erbe, geistliches Erbe, wurde dann in die Zeit von Jesus hineingetragen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren auch so verstockt wie die Menschen damals. Und Jesus hat einfach das erst recht gemacht, was Jesaja damals begonnen hat, mit einem Dienst der Verhärtung. Nicht bei allen Menschen, aber bei denen, die sich weigerten, an ihn zu glauben. Nun merkt, auch hier haben wir gesehen, manche glaubten an ihn. Und am Ende von Apostelgeschichte 28, in dem letzten Kapitel, ab Vers 25, Paulus redet mit den Juden, er ist in einem Hausarrest, er ist in einem Haus und die Juden kommen zu ihm und er erzählt ihnen von Jesus Und manche glauben und andere nicht. Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch das anschauen. Das ist in dem letzten Kapitel von der Apostelgeschichte. Paulus ist in seinem eigenen Haus, aber er ist gekettet an einem Soldat, vielleicht sogar an zwei, weiß ich nicht. Und in Vers 23 kommen sie zu ihm und sie reden miteinander. Ach so, am Ende von Vers 24. Die anderen aber blieben ungläubig. Da sie sich aber nicht einigen konnten, trennten sie sich, nachdem Paulus das eine Wort gesagt hatte. Und jetzt zitiert er aus Jesaja 6, 9 und 10. Trefflich hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu unseren Vätern geredet, als er sprach, Vers 10, geh hin zu diesem Volk und sprich, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören, und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, und ich sie heile. Dann sagt er aber, das ist zwar bei euch der Fall, bei euch Juden. Vers 28, so sollt ihr nun wissen, dass das Heil Gottes zu den Heiden gesandt ist und sie werden auch hören. Er gibt jetzt den Nationen die Gelegenheit zum Glauben an den Messias. Okay, und an anderen Stellen wird uns gesagt, dass Gott uns aus den Heiden Gnade gegeben hat, und er bezweckte auch damit, dass wir das Haus Israel neidisch machen. Wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, sind sie auf uns neidisch. Das findet man in Römer 10, 19 und in Römer 11, 11. Aber der momentane Zustand bei Israel ist, dass sie ein Schleier oder eine Decke auf ihrem Herzen haben. Das wissen wir aus 2. Korinther 3, 13 und 15. Die Wichtigkeit für uns. Lasst uns zum Schluss ein paar Gedanken hier herausnehmen. Die Anzahl der Hörer ist nicht gleich die Anzahl der Eingeweihten. Die Menschen, die eingeweiht waren, die Menschen, die Bedeutung verstehen konnten, war eine geringere Zahl als die Anzahl der Hörer. Es ist natürlich schön, wenn man eine große Hörerschaft hat. Es kann natürlich furchteinflößend sein, aber es ist schön, wenn man die Gelegenheit hat, die Wahrheit an viele Menschen zu geben. Aber wir sollten nie denken, dass die Anzahl der Leute gleich groß ist, also die Anzahl der Gläubigen gleich groß ist wie die Anzahl der Hörer. Nun, ich weiß, das ist jetzt hier ein bisschen kontrovers, aber ich möchte das doch behaupten. Die Lehre muss nicht solchen verständlich gemacht werden, die nicht zuhören. Das heißt nicht, dass wir nie eine einfachere Botschaft bringen können. Oder dass wir die Botschaft zum Beispiel nicht den Kindern anpassen oder der Jugend bei der Freizeit. Oder in Betracht ziehen, dass die Leute, die hören, vielleicht die Vokabeln nicht haben. Die wissen die Begriffe nicht, die haben nicht den Hintergrund. Wir haben die Bibel vielleicht unser ganzes Leben lang gehört oder in den letzten 20 Jahren. Nicht alle sind so. Aber merkt, das wichtige Wort hier ist zuhören. Jesus sagte, hör zu. Und wer ein Ohr zu hören hat, der höre. Das Problem ist, dass viele Menschen anwesend sind und sie hören die Botschaft, aber sie hören nicht zu. Ein Redner ist nicht verpflichtet, unterhaltsam zu sein, damit die Leute, die sonst nicht zuhören würden, irgendwie gelockt werden, um zu hören. Sie sollten hören, weil sie Interesse haben an Jesus oder an der Bibel oder an der Wahrheit. Jesus redete Geschichten, aber er sagte, selbst bei diesen Geschichten müsst ihr zuhören. Und nur kurz gesagt, wie ist es, wenn wir hören? Nun, es ist nicht immer einfach, nicht immer gleich einfach zuzuhören. Ich weiß, obwohl ich hier stehe, ich weiß, dass ich nicht immer der Einfachste bin. Ich bearbeite meine Bibelarbeiten jeden Donnerstag und meine Botschaften am Sonntag jeden Montag. Und ich muss mir das Ganze anhören und ich schneide manches weg, manche und manche Fehler, manche ganze Sätze. Manchmal sage ich Dinge und ich sage, was, habe ich das gesagt? Gleich weg, okay? Und dann aus einer Stunde wird vielleicht noch 50 Minuten. Und wenn ich die langen Pausen dann verkürze, alles, was eine Sekunde lang ist, wird um 50% reduziert. Siehe da, auf einmal fehlen weitere 4,5 Minuten. Das glaubt ihr nicht. Ach ja, was ich damit sagen möchte, ist, ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, mir zuzuhören. Ich weiß das. Denn ich muss das, ich zwinge mich dazu, mir zuzuhören. Das ist nicht falsche Bescheidenheit. Ich sage nur, manche hören gerne Bradley. Also ich verstehe das nicht, aber manche von den Freizeiten sagen, ich höre ihn gerne. Und die anderen sagen, nee, Bradley nicht, sondern Kevin und so weiter. Aber die Lehre muss nicht solchen verständlich gemacht werden, die nicht zuhören. Wenn sie nicht zuhören, dann rede doch zu denen, die zuhören. Dann drittens von vier, Gleichnisse der verbergenden Art. Jesus hat Wahrheiten verborgen. Gleichnisse der verbergenden Art wurden im Neuen Testament, soweit ich es weiß, nur von Jesus verwendet. Er war der Einzige. Wisst ihr, wenn ich dachte, ich dürfte das machen, dann könnte ich hier vorne stehen und könnte zumindest versuchen, meine Botschaften auf einem Niveau zu haben, dass die Leute überhaupt nicht hören. Wenn ein oder zwei Personen verstehen, dann denke ich, haha, ja, wir sind die Eliten. Wir sind die Gebildeten. Wir sind Doktor so und so und Professor so und so weiter. Und wir haben die anderen alle irgendwie im Dunkeln zurückgelassen. Nein. Jesus durfte das, denn er ist der Richter. Und er durfte entscheiden und sagen, Leute, ich mache nicht mit. Aber Gleichnisse der verbergenden Art wurde im Neuen Testament nur von Jesus verwendet. Ich will aber sagen, Paulus hat gesagt, okay, ihr wollt damit nichts zu tun haben, wir gehen jetzt zu einer anderen Gruppe. Du musst ja nicht immer weiter und weiter und weiter zu den Leuten sprechen über den Herrn. Du kannst ja zu anderen hingehen. Vielleicht werden sie offener sein dafür. Und dann, das Wort trägt nicht bei jedem Hörer Frucht. Und wenn, dann auch nicht gleich viel. Und es liegt nicht an dem Sämann und es liegt nicht an dem Wort. Nicht immer. Das Wort trägt unterschiedlich Frucht. Und nicht bei jedem wird Frucht getragen. Vielleicht ein Schlussgedanke, wenn ich das formulieren kann. Es ist wichtig, dass wir aufpassen und zuhören und dass wir versuchen, Gott zu verstehen und seinen Willen zu erkennen. Wenn wir das nicht machen, könnte Gott sagen, dann werde ich dir keine weiteren Gelegenheiten geben. Entweder schließe ich dein Herz. Du könntest weiterhin 20 Jahre, 40 Jahre in der Gemeinde sein, regelmäßig in die Gottesdienste gehen und doch nichts davon haben, weil dein Herz verstockt ist. Du bist zwar anwesend, aber du bist kein Hörer und keine Frucht wird getragen. Also seht zu, wie ihr hört, heißt es an einer Stelle. Und ich würde empfehlen und ermutigen, wenn ihr in die Gottesdienste reinkommen, sonntags und mittwochs, dass ihr kurz innehaltet und den Herrn bittet, dass er euch unterweist und dass ihr etwas davon bekommt. Und selbst wenn es ein solchen ist, der schwierig ist, dann bete trotzdem, Herr, es fällt mir nicht einfach, aber bitte unterweise mich und bitte lehre mich. Und ich glaube, der Herr wird dieses Gebet, diesen Wunsch auch beantworten und erhören.